ARD.
Wir sind hier im nördlichen Teil des Heckert-Gebietes. Gibt da auch eine Karte, da schauen wir dann gleich mal drauf. Auf der anderen Straßenseite, da ist es ein bisschen ruhiger.
Ein Sommermorgen im Kulturhauptstadtjahr. Stadtführer Norbert Engst empfängt eine Gruppe von Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz am alten Flughafen. In den 1920er Jahren starteten hier Propellermaschinen. Heute sind hier ein Einkaufszentrum in Würfelform, eine vierspurige Magistrale, Plattenbauten bis zum Horizont. Ein Anblick, der den Jugendlichen fremd ist. Sowas kenne er nur aus dem Tatort, sagt einer. Der Pädagoge, der die Gruppe begleitet, ist bestrebt, keine falschen Töne über den Osten aufkommen zu lassen.
Also zunächst mal sind wir ja nach Chemnitz gekommen als europäische Kulturhauptstadt, als Träger des FSJ Kultur in Rheinland-Pfalz. Und wenn man die Gelegenheit hat, so eine städtebaulich relevante Einrichtung, sagen wir mal, hier zu besuchen, dann passt das aus unserer Sicht gut ins Programm.
Die städtebauliche Einrichtung ist eines der größten Plattenbaugebiete der DDR. Eine Stadt in der Stadt, gebaut für 90.000 Menschen. Das Quartier hatte lange keinen guten Ruf. Wenn das Heckert in den Medien auftauchte, dann ging es um Arbeitslosigkeit, sozialen Abstieg, um Neonazis und Tristesse. Eine Großsiedlung, die die Wohnungsnot in der DDR lindern sollte und in den 2000ern zu einer düsteren Kulisse für Musikvideos wurde. Zum Beispiel für die Chemnitzer Band Kraftklub.
Beton und Menschen. Leben im Chemnitzer Heckert.
Von der Decke tropft das Wasser, nichts funktioniert. Und so wohnen wir in Sachsen, auf bodernen Matratzen. Immer gut drauf, auch ohne Kohle in den Taschen.
Die radikale Wandlung einer Großsiedlung. Feature von Merle Hilk.
Ich komm aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love.
98 ging das mal los. Wegzug, Leerstand, Rückbau, Umbau, Transformation.
Norbert Engst ist studierter Bauingenieur und im Heckert aufgewachsen. Als er erlebte, dass nicht nur sein Land, die DDR, sondern auch Orte seiner Kindheit von der Bildfläche verschwinden sollten, wuchs in ihm das Bedürfnis, das Heckert vor dem Vergessen zu bewahren. Vor allem für sich selbst. Deshalb schlich er sich in die Abbruchhäuser, sprach mit ehemaligen Bewohnern, fotografierte und sammelte alles, was mit dem Heckert zu tun hatte.
Als ich 1998 angefangen habe, mich um den ersten Block zu kümmern, wusste ich noch nicht, dass es Architekturgeschichte gibt und dass es Transformationen gibt. Ich war in den Häusern drinne, weil es notwendig war. Ich musste das dokumentieren. Die Fotos sind damals entwickelt worden und verblieben dann jahrelang, 15 Jahre lang, in der Kiste im Schrank.
Ein Drang, der schließlich auch bei anderen das Interesse am Heckert wiedererweckte. Das Stadtarchiv ließ Engst eine wissenschaftliche Dokumentation schreiben und Vorträge halten. Als Chemnitz sich 2018 als europäische Kulturhauptstadt bewarb, schlug die Stadt auch mit dem Heckert die Konkurrenten aus dem Rennen.
Da ging ein Rundgang genau durch das Gebiet, durch was wir jetzt laufen. Ich durfte damals der Jury zeigen, wie so ein Heckert-Gebiet aussieht, wie es ist, in so einem Wohngebiet zu wohnen und wie sowas funktioniert, warum das hier gebaut wurde, Herausforderungen in den letzten 20 Jahren. Und ja, das scheint die Jury so beeindruckt zu haben, dass sie gesagt haben, Chemnitz muss Kulturhauptstadt werden.
Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer, Baby.
Am 5. Oktober 1974 wird in Karl-Marx-Stadt der Grundstein für das Heckert-Gebiet gelegt. Eine Hochhaussiedlung für die kriegszerstörte Stadt, benannt nach dem Chemnitzer Kommunisten Fritz Heckert. Ein Bauarbeiter, der zum Aktivisten für kommunalen Wohnungsbau wurde und als Vertreter der Kommunistischen Internationale 1936 an einem Schlaganfall in Moskau starb. In 8 Bauabschnitten im hügeligen Süden von Chemnitz sollte damals eines der großen Versprechen des Sozialismus erfüllt werden. Die Lösung der Wohnungsfrage. Jeder DDR-Bürger sollte in einer modernen, bezahlbaren Wohnung leben. Dafür wurde die WBS 70 entwickelt, die Wohnungsbauserie 70. Sie besteht aus günstig im Betonwerk hergestellten Platten, die auf der Baustelle von einem Kran aufeinander gehoben und dann montiert wurden. So konnten innerhalb von Monaten ganze Straßenzüge hochgezogen werden. Aber es ging nicht nur darum, schnell Wohnraum zu schaffen, es ging auch darum, ein Programm der Gleichheit umzusetzen. Arbeiter sollten neben Professoren, Rentner neben jungen Familien wohnen.
Das war auch das erklärte Ziel von allem, also von der Erziehung, wie man im Kindergarten die Kinder erzogen hat, wie man in der Schule gelehrt hat. Das lief alles nur darauf hin, dass man sozusagen in die Arbeiterklasse eintritt und dann ein vollwertiges Mitglied der sozialistischen Gesellschaft ist. Und es war eine relativ homogene Bevölkerung, die wir hatten. Natürlich gab es auch bei uns einen Rektor und eine Krankenschwester und so gab es auch. Aber die haben alle zusammen in diesem Wohngebiet gewohnt. Also die haben nebeneinander gewohnt.
Manuela Kuschke, geborene Klitsch, ist 4, als sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder ins Heckert-Gebiet zieht. Der Vater ist Ingenieur in einem Chemnitzer Maschinenbaukombinat, das ihm die Wohnung vermittelt. Die Miete schlug zwar nur ein Zehntel seines Einkommens, dafür muss er aber beim Bau der Außenanlagen mit anpacken. Wie jeder Werktätige, der eine Wohnung im Heckert bekommt, leistet er hunderte von Arbeitsstunden auf der Baustelle ab.
Und das war damals ein echter Hauptgewinn, weil wir haben vorher in einer kleinen Mansarde gewohnt bei meinen Großeltern und das war beengt und es war schwierig mit einer Küche ohne Wasser und 2 kleinen Kindern.
Als sie 1980 einziehen, gibt es weder Bürgersteige noch Plätze oder Grün. Ringsherum werden immer mehr Blöcke hochgezogen. Den ganzen Tag lärmen Maschinen. Doch niemand, so erinnert sich Manuela Kuschke, beklagt sich.
Da gab es überhaupt kein kleines, das ist aber vielleicht zu eng oder das sind zu viele Menschen auf einem Ort oder so. Überhaupt nicht. Es war ein ganz großes Wohlwollen, was dem entgegenschlug. Das heißt, man konnte zu Fuß innerhalb von 5 Minuten einkaufen gehen, zur Schule gehen, zum Kindergarten gehen, zum Arzt gehen, Apotheke. Es war alles sozusagen im nächsten Umkreis. Und das war schon was ganz Besonderes, weil vorher musste man am Stadtrand für jeden Weg sozusagen in den Bus steigen, lange hinlaufen und warten. Und das war jetzt auf einmal ganz einfach, auch um den Alltag zu organisieren für die Eltern, die ja beide voll berufstätig waren.
Die Gemeinsamkeit, das ist das, woran sich Sängerin Manuela Kuschke, die heute in einem Altbau in Dresden lebt, besonders erinnert. Die meisten Eltern waren damals in der Industrie tätig, vom Arbeiter bis zum Ingenieur. Die Mieten waren für alle gleich, die Kinder gingen gemeinsam zur Schule und die meisten in die Pionierorganisation Ernst Thälmann.
Danke.
Und alle sind dort halt ganz frisch angekommen, alle neugierig darauf, was sie dort erwarten würde. Und alle mit sehr viel, also ja, mit viel Freude, weil einfach überall Kinder waren. Wir waren unglaublich viele Kinder in großen Gruppen. Die Straßen waren nachmittags voller Kinder und einfach durch die schiere Masse hat man auch immer jemanden gefunden, mit dem man gut zurechtkam.
Ende der 1980er Jahre steht die DDR-Wirtschaft vor dem Kollaps. Das gesamte Heckert-Gebiet ist auf Pump gebaut. Wie ein Großteil der Wohnungen in der DDR. Durch die quasi symbolischen Mieten haben die Wohnungsbaugenossenschaften kaum Einnahmen. Vor den Kaufhallen im Heckert bilden sich lange Schlangen. Mit der wirtschaftlichen Knappheit wächst die Unzufriedenheit mit der SED-Politik. Auch in der Chemnitzer Innenstadt demonstrieren Zehntausende gegen Mangelwirtschaft und Unfreiheit. Unter den Demonstrierenden ist auch die Familie von Manuela Kuschke. Nach der Arbeit fahren sie gemeinsam mit Tausenden aus dem Heckert in überfüllten Straßenbahnen in die Innenstadt.
Mein Vater war das sehr wichtig, dass wir das direkt miterleben. Er hat gesagt, ich will, dass ihr das seht. Hier passiert Geschichte.
Und Geschichte passierte.
Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation.
Man brauchte erst mal 1,5 Jahrzehnte, bis man die Folgen der Wende begriffen hat. Also dieser Umbruch, der hatte ein Ausmaß und eine Tiefe, also von der man erst um Mitte der 2000er Jahre wusste, wie tief sie wirklich ist.
Was ich euch sage, das sind so ostdeutsche Lebensgeschichten. Ne? Also die Arbeit, die gab es dann einfach nicht mehr. Ne? Das ist auch so eine Geschichte, was sich mit mir persönlich verbindet. Und ja.
Jörn Richter führt einen Verlag, Heimatland Sachsen. In dem hat er ein Heckert-Fachbuch von Norbert Engst herausgegeben. An diesem Morgen hat er sich der Stadtführung seines Autos angeschlossen. Er will der Jugendgruppe aus dem Westen von den Umbrüchen in Chemnitz erzählen, die auch sein Leben stark geprägt haben. Will Verständnis wecken für die Schwierigkeiten, die auch er zu bewältigen hatte.
Norbert sagte, wir machen heute eine Führung. Und da habe ich gesagt, okay, will ich mal auch mal hören, wie du so ein Heckert-Gebiet unter die Leute bekommst. Ja, das Interessante war jetzt für mich, dass ihr alle aus Rheinland-Pfalz kommt. Ich bin von 2009 bis 2019 jede Woche von Chemnitz nach Trier gefahren und mache das jetzt noch einmal im Monat.
Nach der Wende musste Jörn Richter im Westen einen Job unter seiner Qualifikation annehmen, um den Familienunterhalt zu sichern. Bis heute pendelt der Historiker zwischen seinem Brotjob in Trier und dem Verlag in Chemnitz. Mit dem verfolgt er ein ähnliches Interesse wie Norbert Engst mit seiner Sammelwut. Er möchte Chemnitz und das Heckert-Gebiet von seinem Nachwende-Abstiegs-Image befreien.
1989, da wollte mein Vati zum ersten Mal ein Buch über das Heckert-Gebiet machen. Der war damals Direktor des Stadtarchivs in Karl-Marx-Stadt. Und dann kam die Wende. Und da hat sich niemand mehr für das Buch interessiert, aber das Manuskript, das liegt seit dem da. 2003, 4, 5, 6 wollte ich ein Buch machen über das Heckert-Gebiet, weil es sich damals schon abgezeichnet hat. Also das Heckert-Gebiet wird nicht mehr das sein, was es früher mal gewesen ist.
Denn im Heckert verschwindet in den 1990er Jahren das meiste, was zuvor für Gemeinschaft gesorgt hat. Die Nachbarschaft in den Blocks löst sich auf. Insbesondere Familien ziehen weg, der Arbeit in den Westen hinterher. Nach der Auflösung der Sowjetunion kommen ein paar tausend Russlanddeutsche ins Heckert. Genaue Zahlen lassen sich nicht ermitteln. Den meisten wurde die Wohnung dort zugewiesen. Viele sprechen kein Deutsch und bleiben zunächst unter sich. So jedenfalls haben es die alten Damen wahrgenommen, die sich in der Seniorenbegegnungsstätte Eva zum Stricken treffen.
Das ist einfach so. Dafür wohnen die nicht lange, die noch zusammen will ich mal sagen. In dem Haus, wo ich wohne jetzt, da ist bestimmt schon 10-mal Wechsel gewesen. Und die kennst du ja, die Leute kennst du ja gar nicht. Oder auch mal ein, wie das früher war, dass man mal hinten draußen auf die Bänke gesessen hat und sich mal unterhalten hat, das gibt's nicht mehr.
Bänke sind doch teilweise alle weg.
Nee, wir haben hinten noch einen Spielplatz. Ja. Der ganze Zusammenhalt der Mieter ist nicht mehr da.
Innerhalb von wenigen Monaten sind sehr viele ausgezogen. Wir haben dann Leute reingekriegt, die nicht unserem Geschmack entsprochen haben. Wir hatten das Gefühl, dass die Bürger, die eingezogen sind, ihre ganze Verwandtschaft mitgebracht haben und keine deutschsprachigen. Deshalb sind wir ja dann auch 99 weg.
Dass sich die Neulinge gegenüber den alten Bewohnern abschotteten, hat man in der 1979 im Heckert-Gebiet gegründeten Bonhoeffer Gemeinde nicht beobachtet. Wolfgang Weidemann konnte damals in den 90ern im Kirchenbüro zahlreiche russischsprachige Gemeindemitglieder registrieren.
Die haben durch dieses Haus der Begegnung mit den anderen Kontakt und veranstalten auch mit den anderen gemeinsame Feste.
Heide Lindner, Religionslehrerin und Gemeindemitglied der ersten Stunde, meint aber, dass sich keine echte Gemeinschaft entwickelt hätte.
Ich habe aber trotzdem auch schon ein bisschen den Eindruck, dass es so einzelne Communities gibt, aber so diese verbindende Kraft, die es hier da vielleicht mal gab vor 50 Jahren, die sehe ich nicht mehr ganz so, finde es eigentlich auch ein bisschen schade.
Klingt das gut vom Spielen? Ich frage mal, weil der Schall geht ja nach hinten. Ich höre so. Das anders hier. Also hier höre ich, das geht nach vorne. Ich höre das.
Ja, so ist gut. Sehr gut, ja, sehr gut. Perfekt.
Die westdeutsche Jugendgruppe wartet an einer Straßenkreuzung. Neben ihr stehen Menschen an der Ampel, die Russisch sprechen. Befragt, woher sie kommen, sagen sie, aus der Ukraine. Sie seien vor dem Krieg geflüchtet und hätten im Heckert überwiegend mit Ukrainern zu tun. Ein junger Mann sagt, dass er auf der Straße aufgrund seiner Sprache schon angepöbelt worden sei. Von den Nazisti. Ob das Nazis heißt, will eine Frau aus der westdeutschen Gruppe von Norbert Engst wissen. Sie trägt Kopftuch und fotografiert die Ostdeutschland-Aufkleber in Frakturschrift, die an einem Papierkorb kleben. Und warum es in ostdeutschen Plattenbaugebieten von den Nazis so viele gäbe.
Die Stadt hatte kein Geld, die Jugendclubs sind geschlossen worden. Also gerade die Punkte, die so ein bisschen das Feuer hätten löschen können, sind geschlossen worden. Also Mitte der 90er bis Ende der 90er gab es da ganz schwierige Entwicklungen. Die Ursachen sind genau die gewesen. Selbst keine Ausbildung oder Arbeit gehabt, gegebenenfalls die Eltern arbeitslos. Zu Hause auf einer kleinen Wohnung mit 2, 3, 4 Leuten gewohnt. Das führte zu Spannungen. Wohl wissen, dass die Fähigeren aus der eigenen Klasse weggezogen sind nach Westdeutschland, um dort eine Lehre zu machen. Also man wusste, wer hier verblieb, Anfang, Mitte der 90er, gehörte zu den Verlierern der Gesellschaft. Dass sich daraus natürlich Frust, Wut auf alle anderen entwickeln, ist völlig klar. Und das führte dann zu den Szenen und Geschichten, die bekannt wurden.
Ich weiß nicht, wie es geht. Machen wir so. Jörg Schneiders Geschichte ist eine davon. Der Sozialarbeiter hat nach der friedlichen Revolution Musikveranstaltungen im Würfel organisiert. Der Würfel war ein staatlicher Jugendclub, in dem, wie zu DDR-Zeiten üblich, am Wochenende Disco stattfand. Eine Disco, bei der sich auch die weniger angepassten Jugendlichen einfanden. Alternativkultur. Die Peschmod-Fans, Gruftis, Punks, Metaller.
Und dann nach der Wiedervereinigung sind zwei Düsseldorfer Jugendamtsleiter eingestellt worden, die uns ziemlich schnell klargemacht haben, dass Diskotheken von Diskothekern betrieben werden und Jugendeinrichtungen von Sozialarbeitern.
Jörg Schneider bekommt einen Job als Sozialarbeiter im Würfel. Aber er sieht besorgt, dass es für Jugendliche am Wochenende im Heckert keine Treffpunkte mehr gibt. Keinen Ort, an dem sie für wenig Geld Musik hören und Gleichgesinnte treffen können. Er beschließt, die Wessis zu untertunneln und seinen Arbeitsplatz am Wochenende in eine Partylocation zu verwandeln. Mit selbstgebastelter Deko vom Schrottplatz. Und immer am Sonntagabend alles wieder zurückzubauen. Die Musik überlässt er Kai André, der in der Szene einen Namen hat und Darkwave-Partys in Chemnitz organisieren will.
Ja, und dann haben wir die Leute eingeladen und saßen dann, glaube ich, zu 8 dort und haben gesagt, wir fangen was an. Und so ist dann das also so gewesen, dass ich von Montag bis Freitag einen Kinderclub geleitet habe und am Sonnabend dann die IG Techno zu Gast hatte.
Doch Teil der Alternativkultur zu sein oder auch nur so auszusehen, wird im Heckert insbesondere nachts zur Gefahr. Glatzkopftrupps lauern den Partygängern auf, die sich am Wochenende auf den Weg in den Würfel machen.
Wenn man Individualist im weitesten Sinne ist, dann machst du was Kreatives. Ja, dann gehst du los, holst dir Metall, klaust irgendwas vom Schrottplatz, dann spülst du das an, baust dir DJ-Pult, was weiß ich. Und wenn du eben nicht so bist, dann musst du eben gucken, dass du eben schnell bist, dass du boxen kannst oder halt Seitenscheitel und als erster Heil Hitler rufen und dann bist du in der Gruppe drin. Und in der Gruppe bist du geschützt.
Zweimal wird der Würfel von Glatzen gestürmt.
Da habe ich vorher der Polizei Bescheid gesagt, dass da fast nebenan eine Diskothek ist, von der wir wussten, was dort verkehrt.
Ich glaube, die Polizei war wirklich hemmungslos überfordert auch zu der Zeit. Die DDR-Polizisten konnten damit gar nicht umgehen, dass die auf einmal von allen Seiten so eine Gegenwehr bekommen haben. Die waren ja auch keine Autoritäten mehr.
Und dann ist es dazu gekommen, dass es passiert, da haben sie zwei Polizisten geschickt und die sind dann dadurch gerannt.
Danach wird der Würfel geschlossen. Jörg Schneider wird Sozialarbeiter im Unterkunft, abgekürzt UK, einem neuen Jugendzentrum der Arbeiterwohlfahrt im Heckert-Gebiet. Dort beobachtet er, wie sich die Rechtsextremen weiter formieren.
Und im Heckert war es dann ein bisschen schlimm, weil es dann eben auch Anlaufpunkte gab, wo auch die Leute aus Westdeutschland gekommen sind und dann hier auch Leute rekrutiert wurden.
Als 2011 durch die Presse geht, dass auch der NSU im Heckert-Gebiet operiert und Beate Zschäpe und Uwe Mundlos jahrelang unbemerkt in einer Wohnung im Ortsteil Hutholz ihre Taten planten, war der Ruf des Heckert ruiniert. Vor massiven wirtschaftlichen Problemen stand das Gebiet allerdings schon Ende der 90er Jahre. Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die nach der Wiedervereinigung die Häuser übernahmen, mussten auch die Schulden der DDR für den Bau des Heckert übernehmen. 2,7 Milliarden Ostmark sollten die Wohnungsgenossenschaften abzahlen. Ein Problem, denn im Heckert waren nicht nur die Mieten nach wie vor niedrig, sondern ein Drittel der Wohnungen brachte keine Einnahmen, denn niemand wollte dort leben.
Also ich hatte mitgestalten dürfen, den Übergang von unseren symbolischen Mieten zu DDR-Zeiten zu marktfähigen Mieten. Denn zu DDR-Zeiten waren ja die Mieten nicht das Äquivalent für den Wert einer Wohnung, sondern sie waren mehr oder weniger eine politische Aussage bei uns.
Ein Abstecher in eine Einfamilienhaussiedlung oberhalb des Heckert-Gebietes. Albrecht Buttolo ist zu Gast bei Heimatland Sachsen, dem Verlag von Jörn Richter, dem er ein Interview für ein weiteres Heckert-Buch gegeben hat. Von 1993 bis 2005 war der gebürtige Freiberger und CDU-Politiker Staatssekretär für Wohnungswesen. Dann sächsischer Innenminister und damit zuständig für die Frage, was mit dem Heckert-Gebiet und anderen Plattenbaugebieten dieser Art geschehen sollte.
Das war klar, dass diese Wohngebiete nicht so einen Dauerbestand haben können. Wir sind eigentlich die Sachsen die Ersten gewesen, die tatsächlich den Abbruch favorisiert haben. Es war nicht unsere Erkenntnis nur, sondern das war auch die Erkenntnis der Wohnungswirtschaft. Der Bund hat dann nachgezogen und ein entsprechendes Bundesprogramm aufgelegt.
Zehn Jahre lang wird das Heckert, wie es euphemistisch hieß, zurückgebaut. Ein Drittel der Wohnungen fällt der Abrissbirne zum Opfer. Der Abriss folgt nicht wie einst der Aufbau einem großen Plan, sondern vor allem finanziellen Erwägungen. Mal wird nur ein Block aus einer Reihe entfernt, mal ganze Reihen gesprengt oder auch nur ein paar Stockwerke abgetragen. Die Betroffenen erhalten eine schriftliche Mitteilung. Mehr nicht in den meisten Fällen. Öffentlich diskutiert wird darüber kaum.
Wenn dann jemand kommt und sagt, so, wir reißen dein Haus jetzt weg, dann ist das ein Einschnitt, das ist schlimmer, als wenn der Arbeitsplatz verloren geht. Zumal in den 2000ern auch nicht die Zeit da war für endlose Diskussionen. Warum kommt der Block jetzt weg und gibt es Alternativen und einerseits, andererseits. Es wurde beschlossen, es war so. Da sind teilweise große Narben entstanden, die bis heute nicht überwunden sind.
Norbert Engst hat bei seinen Fotostreifzügen durch die Abrissareale viele Bewohner kennengelernt, die sich schwer damit taten, dass nach ihrem alten Leben nun auch noch der Ort ihrer Erinnerungen verschwand.
Das Große hier ist das Herzgespann. Das ist eine gute Herzmedizin. Und außerdem, wenn man das hier im Blatt mit in den Tee macht, das macht das Herz leichter.
Silvia Döring, die heute am östlichen Rand des Heckert lebt, musste ihre Wohnung gleich zweimal verlassen. Ein Block, in dem sie zu Hause war, wurde abgerissen, ein zweiter wurde umgebaut. Sie beschwert sich nicht. Sie sei daran gewöhnt, dass man im Leben selten gefragt werde. In der DDR sollte sie Russisch studieren, was nicht unbedingt ihren Neigungen entsprach. Aber sie folgte, weil man ihr einen Studien- und Wohnheimplatz in Leipzig versprach. Nach der Wende hieß es, dass Russischlehrerinnen nicht mehr gebraucht würden. Sie solle Englisch studieren und folgte wieder. Aber als sie nach mehreren Umzügen in der Nähe ihrer Umsetzwohnung im Heckert hinter einem Zaun ein Abbruchgelände sieht, auf dem die Bäume leiden, nimmt sie die Sache eigenmächtig in die Hand.
Das war vollkommen verwildert und mir taten die kleinen Obstbäume leid. Da habe ich angefangen, die Obstbäume zu schneiden in dem oberen Teil.
Da, auf der Abrissbrache, kommt ihr zum ersten Mal wieder in den Sinn, wofür sie sich als Kind begeistert hatte.
Meine Mutter wusste, dass ich mich dafür interessiere und hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Das hieß Pflanzen helfen heilen. Und wenn da jemand irgendein Wehwehchen hatte, da habe ich nachgeschaut, was hilft. Und dann kam mir die Idee, dass es an für sich ein wunderbares Gelände sei, auch für Heilpflanzen und einen Naturheilgarten einzurichten.
Wir haben auch ganz verrückte Pflanzen hier.
Das ist zum Beispiel der Wolfstrapp. Damit wurde früher schwarz gefärbt. Und aus der Wurzel wurde orange gefärbt.
Dort, wo jetzt Heilpflanzen und Obst wachsen, stand früher ein Kindergarten. Aber dann gab es im Viertel nicht mehr genügend Kinder. Das Gebäude wurde abgerissen, das Areal abgesperrt. Silvia Döring legt Kräuterbeete an, bereitet Tees zu und Tinkturen. Das spricht sich herum. Die Brache wird zum Hutholzgarten, erklärt der alte und neue Bewohner aus den Blocks zusammenbringt. Für diesen Nachmittag hat sich ein Rentner angekündigt, der das Igelhaus ausbessern will. Gabriela Pantin, eine Nachbarin, die früher wenig Kontakte hatte, peppelt auf dem Gelände verletzte Igel auf, die Leute aus der ganzen Stadt hierher bringen.
Da werden wir manchmal schon sehen, wie die hier durch die Gegend rennen. Da wissen wir ja, also wie die rennen, wie die dann unterwegs sind. Das ist schon, ja, schon gigantisch. Als Kind habe ich noch viele gesehen, jetzt habe ich kaum noch welche gesehen, müsste ich sie wieder.
So wie auf der Kindergartenbrache entstehen auf vielen Freiflächen im Heckert neue Gemeinschaftsorte. Und Freiflächen gibt es jetzt reichlich in dem Quartier, das mit 12.000 Einwohnern pro Quadratkilometer eines der am dichtesten besiedelten Wohngebiete der DDR war.
Überall, wo eine Wiese ist, da stand mal ein Haus.
Auf seinem Heimweg klappert Norbert Engst ein paar dieser Freiflächen ab. Von Zeit zu Zeit hält er deren Veränderung mit der Kamera fest. Die größte Freifläche ist die Markersdorfer Oase. Ein langer Grünstreifen, in der Mitte auf einem Schotterplatz stehen hochkant WBS-70-Platten. Nischen, in die sich an diesem windigen Abend Pärchen mit Wegwerfgrills zurückgezogen haben. 5 Autominuten weiter östlich führt eine grüne Achse für Fahrradfahrer durch Helbersdorf, vorbei an sozialistischen Skulpturen und Metallmobiles, sanierte DDR-Kunst im öffentlichen Raum.
Ja, wir haben ein gewisses schweres Erbe hier. Wie gesagt, Testwohngebiet. Hier hat man erst einmal zeihenweise nur Häuser gebaut. Sind alle gerade, also selbst ich schaffe es, mich zu verlaufen.
Aber es wird nicht nur abgerissen, sondern auch umgebaut. Bautrupps schneiden lange Wohnblöcke auseinander, schaffen Durchgänge, bauen Stockwerke zurück und Balkone an. Architekten aus ganz Deutschland haben das Heckert zum Testlabor für serielles Bauen der Gegenwart erkoren.
In den anderen Baugebieten hat man in der Mitte ein Zentrum geschaffen. Mit Fußgängerboulevard, Schule, Grünflächen.
Ja.
Das hat man hier nicht. Es gibt kein Zentrum. Es gibt nur Wohnungen.
Also das auf jeden Fall, da ist eine junge Frau, da ist eine junge Frau.
Ja, das staune ich auch. Ja gut, denn die Alten sind jetzt nicht mehr auf der Straße.
Vielleicht besuchen sie auch Mutti.
Das kann auch sein, das kann auch sein.
Die Feierabendfahrt mit Norbert Engst endet in einem der letzten noch kurz vor der Wende erschlossenen Baugebiete. Am Rand des Erzgebirges bei Silvia Döring, die sich und die Heilpflanzenbeete für eine Führung in den nächsten Tagen vorbereitet. Denn auch der Hutholzgarten ist Teil des Kulturhauptstadtprogramms und längst für Heilpflanzenkenner aus ganz Deutschland ein Begriff.
Ich bin vor 30 Jahren hier eingezogen, da war noch alles rot. Und jetzt ist das einfach alles grün. Also der Lehmboden, ne? Das ist
ja.
Da vorne ist die Norbert Engst Birke. Die hat er mit seinem Vater gepflanzt, als sie hier Kind waren. Und da hat er die ersten Jahre sich Mühe gegeben, mit der Birke um die Wette zu wachsen. Er ist groß geworden und die Birke noch größer.
Ich komm aus der Mainstadt, bin ein Verlierer, Baby. Original Ostland.
Beton und Menschen. Leben im Chemnitzer Heckert.
Ja, ich möchte nicht mehr
essen zu Hause.
Zu Hause nicht mehr.
Feature von Merle Hilk.
Ja, da bleiben wir.
Redaktion Tobias Barth.
Wir haben doch alles vor der Haustür, wir haben die Kaufhalle.
Es sprachen Petra Hartung und Nils-André Brünnig.
Wir haben den Arzt, die Apotheke, ist alles hier in der Nähe.
Ton und Technik, Holger Klimchen und Steffen Brosig.
Bus und Fußläufe, Bus und Bahn, genau.
Regieassistenz, Dagmar Palowski.
Ist alles fußläufig zu erreichen.
Regie, Carina Pesch.
Also, ich möchte nicht weg.
Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2025.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.